Report System, ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder belässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Das ist die Frage, über die wir nachdenken wollen gemeinsam und eine Frage, die an unsere tiefste Seele rührt und jeden von uns irgendwann in seinem Leben bewegt. Warum diese zerbrochene Welt und warum lässt Gott das Leid zu und warum ich und warum die anderen? Hier neben mir steht eine Skulptur von Hiob, seit einigen Jahren in unserer Gemeinde, von einer Künstlerin. Hiob, eine Geschichte im Alten Testament, die davon erzählt, wie einem Mann alles genommen wird, was ihm lieb und teuer ist. Und wie er kämpft und klagt und zweifelt und Schweiß und Blut und seine Fragen Gott an den Himmel stellt. Und der Name Hiob, auch wenn manche die Geschichte vielleicht nicht mehr kennen, ist immer noch in unserem Sprachgebrauch, denn wir sprechen immer wieder auch von einer Hiobsbotschaft. Von Hiobsbotschaften, die uns treffen oder Hiobsbotschaften, die andere Menschen treffen. Von einem Moment auf den nächsten findet sich ein Mensch wieder in einer Situation, in die er nie gewollt hat. Und er findet sich an einem Ort, wo er nie hin wollte. Unsere alten Träume haben viele Gesichter. Schmerzhafter Verlust eines Menschen. Trennung. Träume, die zerbrechen. Und die Krisenszenarien der Welt, die uns mal mehr oder weniger nahe kommen. Von den Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrinken, bis zu dem jungen Mann, der sein Leben verloren hat am Ortseingang von Maske. Hiob, das ist eine Erfahrung in uns und Hiob, das ist eine Erfahrung der Welt und Hiob gehört zu dieser Welt und zu unserem Leben. Wo bist du, Gott? Diese Frage hat Bibliotheken gefüllt und füllt sie bis heute von der Antike bis zur Gegenwart. Und Menschen haben immer versucht, dieser Frage nachzuspüren. Ganz einfache Menschen und alle, die irgendwie Theologe, Philosoph, Dichter oder Poet sind. Uns berührt diese Frage, weil sie zutiefst unser Leben berührt und das, was wir mit unseren Augen, unserem Herzen wahrnehmen, dieser zerrissenen und auch vom Schmerz gerstenden Welt. Man kann sich dieser Frage nicht theoretisch nähern, sondern im Grunde nur persönlich. Ich weiß, und ihr wisst es sicher auch, man kann diese Frage sicher auch benutzen, warum lässt Gott das Leid zu, um sich genau das vom Leid zu halten, Gott selbst. Manche stellen sie schnell, beantworten sie, legen sie ab, weil sie nach Frage nach Gott nicht an sich ranlassen. Aber ich möchte mit euch, soweit ihr mir folgen möchtet, persönlich und nah an diese Frage herangehen. So nah wie möglich. Ich möchte diese Frage anhand einer Geschichte mit euch ansehen. An einem Ort, an dem ich im März 2017 war. Eine Geschichte, die sich so abgespielt hat, die real ist und die mir an diesem Ort nochmal sehr nahe gekommen ist. Dieser Ort heißt Gethsemane. Und ich war im März 2017 dort, vor den Stadttoren von Jerusalem, am Ölberg. Da gibt es uralte Ölbäume, 3.000 bis 4.000 Jahre alt, die man berühren kann und sehen kann und von denen man sagen kann, ja, das war wohl auch historisch sicher der Ort, an dem Jesus gewesen ist. Und an dem Jesus gewesen ist und einen Moment lang in seinem Leben die Zeit stillgestanden hat, weil er in dem Bewusstsein da war, dass der Tod und das Sterben auf ihn wartet. Und seine fünf Freunde, seine Jünger hatte er dabei. Und da lese ich euch geistliche und psychologische Trauma für Jesus in diesem Moment wird extrem gewesen sein. Woanders im Evangelium heißt es, sein Schweiß tropfte wie Blut zu Boden, als ein Bild, ein Metapher. Ein Mann, der in extremen mentalen und spirituellen Qualen gefangen ist. Der sagt zu seinem Freund, meine Seele ist getrübt bis an den Tod. Nichts geht mehr. Und dann geht er ein paar Meter weiter und wirft sich zu Boden, dann sagt er diese Worte, aber lieber Vater. Das Besondere an diesem Abba Vater ist, dass das Markus-Evangelium, Markus hat damals in der Weltsprache geschrieben, in Griechisch, an diesem einen Punkt, das hat er nur viermal getan, an diesem einen Punkt ein Wort nimmt, was zur Muttersprache von Jesus gehört. Aramäisch. Das findet man nur an vier Stellen. Nur einmal im ganzen Neuen Testament, wo Jesus das benutzt, seine Ursprache, seine Muttersprache, um Gott anzusprechen. Aber, Vater. Und dieses Aber kann man übersetzen mit Papa. Das ist also ein intimer Ausdruck, den er verwendet, um seinen Vater anzusprechen. Es ist das Bild eines Sohnes, der zu seinem Papa kommt, in Not und Verzweiflung und bei ihm Geborgenheit und Halt sucht. Und wir alle sind Söhne und Töchter und viele von uns haben eigene Kinder und insofern werden wir ein Bild vielleicht vor Augen haben, um welche Liebe und Verbindung es hier geht, die er suchen zum Tragen kommt. Jesus, und so sagt es der Markus, das Markus-Evangelium verwendet also in dem tiefsten Moment seiner Verletzbarkeit, seiner Ohnmacht und seiner Todesstunde den tiefsten und persönlichsten und intimsten Namen, mit dem er seinen Vater Gott anspricht. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und ich glaube, da liegt eine Botschaft drin. Ich glaube, dass die Frage im Angesicht von Leid oder von Tod und von Verzweiflung, die Frage, warum lässt Gott das zu, niemals theoretisch beantwortet werden kann. Niemals bei Wikipedia gesagt doch, dass er in der Lage ist zu werden. Warum tut er es dann nicht? Die Zuwendung Gottes in Momenten von Schmerz und Leid ist gut, aber wir brauchen ja auch eine Antwort auf die Frage der Zukunft und ob auch in Zukunft sich etwas ändert und Rettung hat. Und er nicht schweigt und nicht handelt. Wir brauchen Wunder. Und die Frage ist, Gottes Liebe anzweifeln, wenn wir diese Welt sehen? Oder Gottes Macht anzweifeln? Aber Vater, dir ist alles möglich. Ich möchte euch drei Reaktionen mitnehmen von drei Menschen, die unterschiedlich auf diese Frage reagiert haben. Harold Kushner, ein Rabbi, hat einen Bestseller geschrieben zu der Frage, wenn gut Menschen Böses widerfährt. Kurz nach dem dritten Geburtstag seines Sohnes Aaron hat man festgestellt, dass dieser eine Vergreisungskrankheit hat und er nie das Erwachsenenleben erreichen wird. Am Boden zerstört versuchte er und seine Frau irgendwie die Absicht Gottes hinter dieser Krankheit zu finden und sich mit den Grenzen des Gebetes auseinanderzusetzen. Mit 14 Jahren starb Aaron. Und Kushner blickt auf das kurze Leben seines Sohnes zurück und sagt dazu Folgendes. Durch das Leben und Sterben von Aaron bin ich heute ein empfindsamerer Mensch, ein besserer Geistlicher, ein mitfühlenderer Seelsorger, als ich ohne das geworden wäre. Und ich würde diese ganzen Vorteile ohne nachzudenken aufgeben, wenn ich meinen Sohn zurückbekommen könnte. Hätte ich die Wahl, würde ich auf dieses ganze geistliche Wachstum und diese Tiefe verzichten, die ich durch unsere Erfahrung gesammelt habe. Und wieder so sein wie vor 15 Jahren. Ein durchschnittlicher Rabbi, ein gleichgültiger Seelsorger, der einigen Menschen helfen kann und anderen nicht. Und der Vater eines aufgeweckten, fröhlichen Jungen. Aber ich hatte keine Wahl. Und er kommt zu dem Schluss, ja, ich halte an Gottes Liebe fest, aber ich kann meinen Glauben nur bewahren in dieser Leidenserfahrung, wenn ich meine Erwartungen an Gottes Möglichkeiten etwas zurücknehme. Ja, ich halte an der Liebe fest und Gott möchte Wunder tun, aber es scheint zu sein, dass es in einer Situation nicht kann. Die Macht Gottes ist in der Bibel ein großes Thema. Und auch im Buch Hiob. Versteht euch daneben hier. Hiob, dem alles genommen wurde und über Kapitel beschrieben, wie er Gott sein Leid klagt. Und wie er das Gott vor die Füße wirft. Und wie er sich wehrt gegen die Vorurteile und die Anschuldigung seiner Freunde. Und wie er das durchkämpft, Kapitel lang. Bis es am Ende des Hiobsbuchs zu einer besonderen Gotteserfahrung kommt. Er hat eine Gotteserfahrung, in der Gott sich ihm offenbart und Folgendes zu ihm Das Buch Hiob verweist alle billigen Erklärungsversuche nach dem Leid von sich. Auch die Erklärungsversuche, das wäre eine Strafe Gottes, wird alles weggeschoben. Sondern verweist am Ende nach diesem kämpferischen Weg darauf, es ist der eine Gott, der größer ist als unser Verstehen, der weiß, was er tut, der rettet und der nicht rettet und der abzusehen ist und dem zu vertrauen ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob also am Ende zusammenhält Gottes Liebe, ja, und auch Gottes Macht ineinander geheimnisvoll verbunden. Es gibt noch eine dritte Reaktion und wahrscheinlich noch viele andere, aber die gehört für mich auch dazu. Fremdheit. Das ist eine Geschichte, die bei Elie Wiesel zu finden ist, ein Holocaust-Überlebender, der ein Buch geschrieben hat über Gottes Liebe und Gottes Macht. Und das Buch heißt Die Nacht. Und in diesem Buch erzählt er von einem Jugendlichen, der in seinem Zorn über den Holocaust den Glauben an die Liebe Gottes verloren hat. Und er beschreibt die Szene, wie auf dem Gelände von Auschwitz 10.000 Männer gemeinsam ein Gebetstreffen haben und er steht mitten unter ihnen. Und er zitiert: Ich hörte die Stimme des Vorstehers lauter werden. Sie war mächtig und doch gebrochen. Unter Tränen seufzte die ganze Gemeinde. Die Erde ist des Herrn, der Kosmos ist an. Er stockte immer wieder, als ob er nicht die Kraft hätte, die Bedeutung dieser Worte zu finden an diesem Ort. Die Melodie blieb im Hals stecken. Und ich dachte, ja, aber diese Männer hier, deren Qualen du zugelassen hast, was tun sie? Sie beten dich an. An diesem Tag habe ich aufgehört zu beten. Ich war nicht mehr in der Lage dazu, zu klagen. Im Gegenteil, ich fühlte mich sehr stark. Ich war der Ankläger und Gott der Angeklagte. Meine Augen waren offen und ich war allein, furchtbar allein in einer Welt ohne Gott und ohne Menschen, ohne und ohne Gnade. Ich hatte aufgehört, etwas anders zu sein als Asche, trotzdem fühlte ich mich stärker als der Allmächtige, an dem mein Leben so lange Zeit gebunden gewesen war. Ich stand mitten unter der betenden Gemeinde und beobachtete sie wie ein Fremder. Vielleicht sind dir alle diese drei Erfahrungen und auch vielleicht noch ganz andere vertraut. Aber ich frage dich heute, welche dieser Erfahrungen spiegelt das wieder, was du empfindest? Ja, Gottes Liebe festhalten, aber doch die Frage stellen, ist er in bestimmten Bereichen vielleicht nicht möglich zu handeln? Oder zustimmen, Gottes Liebe, aber Vater und seine Macht, ja, ineinander, wirklich kraftvoll, auch wenn ich es nicht verstehen kann, größer als mein Verstehen. Oder manchmal diese Fremdheit, dass dir das alles fremd ist. Und du sagst, das kann alles nicht sein. Ein liebender Gott in dieser Welt, die dem mit dem Untergang geweiht ist. Was berührt dich daran? Und wo findest du dich wieder? Was denkst du? Lass diese bitteren Kälte mir vorbeigehen. Ich bin letztes Jahr auf die Geschichte meines Großvaters gestoßen, der im Krieg gefallen ist, der in der russischen Gefangenschaft war und nach einem halben Jahr nach Hause kam, 1945. ohne Scham und ohne Maske und die offen ausspricht, warum, wozu und wie lange. In der Bibel gibt es viele dieser alten Gebete im Psalm 150 und die Hälfte davon sind Klagelieder. Die ganze Bandbreite menschlichen Lebens wird dort angesprochen. Zorn und Wut und Verzweiflung und Klagen und Bitten und immer wieder auch ein trotziges Dennoch halte ich an dir fest, Gott. Du wirst mich nicht fallen lassen. Und diese Psalmen sind plus minus 3000 Jahre alt. Und sie sind so aktuell wie heute. Und ich bin auf einen Text gestoßen von einer Bloggerin im Internet, die durch eine Fehlgeburt ihre beiden Kinder verloren hat und die mit ganz eigenen Worten im Grunde auch einen Psalm geschrieben hat und zum Ausdruck bringt. Und wie nah diese alten Psalmen uns sind und auch diese neuen, wie sehr sie zusammengehören, weil es urmenschliche Erfahrungen sind. Gott das zu sagen, hören wir jetzt. Der Psalm und der Internet-Eintrag.
Lieber Gott, ich weiß nicht, wie ich zu merken, wer ich mit dir reden soll. Etwa für eben auch mal hat mir gefragt, dass ich das mal sagen soll. Und da denken wir die beiden Umfänge nochmals, wie lange habe ich uns den Anteil der Traurigkeit sein? Warum den kann ich nicht einmal in meinem Herzen tragen, wenn du mich so furchtbar behandelt hast? Wie lange noch darf mein Feind auf mich hin? Dann rief man mich, ist eine Übung. Schau doch her, einmal vor zu mir, mein Herz aufzunehmen. Gib mir neu, aber sei vorsichtig, lass meine Augen wieder.
das gehört zu den dreckigsten Todesarten, die es gibt. Und Gott hat zugelassen, dass mein Bruder auch zum Tode erschrak. Und Gott hat gesagt, dass jeder sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen soll. Es war nie die Rede davon, dass es hier witzig wird. Es war nie die Rede davon, dass uns allen die Sonne aus dem Arsch scheint. Unser Glaube, der Glaube der Christen hat auch einen Schrecken. Unser Glaube hat in sich auch das Wissen um den ganzen Dreck der Welt. Er hat einen Schrecken, so wie diese Welt. Gott brüllt, Gott scheint abwesend. Und Gott liegt in einer Radikalität, vor der man sich fürchten kann. Ich verstehe Gott nicht. Das sage ich ihm auch. Und ich sage ihm, dass sein Anspruch an uns zu hoch ist. Dass wir zu klein für ihn sind. Dass er uns nicht so überfordern kann. Und es war in diesem Moment der Schmerzattacke meines Bruders Johannes, als ich anfing, meinem Gott dafür zu danken, dass er sich von den Menschen hat foltern lassen. Dass er selber geschrieben hatte. Denn wäre das nicht so gewesen, ich hätte nicht mehr an ihn glauben können und nicht mehr mit ihm sprechen können. Ich hätte vielleicht irgendwie möglichst weiter an ihn geglaubt. Aber ich hätte auch gedacht, komm erst mal runter aus deinem Himmel. Leide erst mal, bevor du von uns glauben willst. Jetzt möchte ich das nicht mehr sagen. Gott hatte schon gelitten. Und so, wie Johannes mit ihm sprach,